SRF 3.
Ein Dreh nach links. Die Delegierten der grünliberalen Partei sagen nun Ja zur Pflegeinitiative, nachdem sie in der Diskussion im Parlament noch dagegen waren. Dann, wo die Corona-Pandemie ganz sicher noch nicht zu Ende ist. Russland meldet rekordhohe Infektions- und Todeszahlen. Das schlägt sich nun auch in der Bevölkerungsstatistik nieder. Und mit Musik gegen die Junta. Aus dem Exil kritisiert der burmesische Rocker Kyar Pauk das Militärregime in Myanmar, auch 8 Monate nach dem Militär. Putsch. Das und mehr nun im Info 3, heute mit Patrick Seiler. Die Pflegeinitiative will bessere Arbeitsbedingungen für das Pflegepersonal und mehr Fachkräfte in der Pflege. Sie kommt am 28. November an die Urne und erfreut sich bei den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern großer Zustimmung, wie erste Umfragen zeigen. Bei den Parteien sind SP und Grüne für die Pflegeinitiative und seit heute auch die Grünliberalen. Damit wächst die Unterstützung für das Anliegen über das linke Lager hinaus bis in die politische Mitte. Inlandredaktorin Christine Wanner.
Die Parteispitze der GLP legte das Ja zur Pflegeinitiative für die virtuelle Delegiertenversammlung vor. Vizepräsidentin Melanie Mettler stellte die Initiative vor, sowie den Gegenvorschlag des Parlaments, der bei einem Nein zur Initiative am 28. November in Kraft tritt. Für die Nationalrätin Melanie Mettler war klar,
dass wir hier aktiv werden müssen. Ich finde, die Forderungen der Pflegeinitiative basieren auf den tatsächlichen Gründen, weshalb wir hier einen Notstand haben. Und wir haben einen pragmatischen Hebel, wie wir diese Umsetzung bereits machen können.
Also kurz, genügend Pflegefachkräfte aus- und weiterzubilden, für angemessene Arbeitsbedingungen und Lohn zu sorgen, sowie für mehr Selbstständigkeit. Mit dem Gegenvorschlag wollen Bund und Kantone eine Ausbildungsoffensive mit rund 1 Milliarde Franken finanzieren und so für Entlastung sorgen. Blenden wir zurück. In der Parlamentsdebatte hatte die GLP wie auch die anderen Mitte- und bürgerlichen Parteien den Gegenvorschlag unterstützt. In der Annahme, die Initiantinnen würden die Pflegeinitiative zurückziehen. Das war aber nicht der Fall. Und bei der GLP schwenkten Parteispitze wie Fraktion um auf die Pflegeinitiative, die weitergeht als der Gegenvorschlag. Doch unter den Delegierten gab es die eine oder andere kritische Bemerkung dazu, auch Unverständnis mit Blick auf die ursprüngliche Parteihaltung.
Wir haben damals die Initianten aufgefordert, die Initiative zurückzuziehen, wenn der indirekte Gegenvorschlag vom Parlament im Wesentlichen in der vorliegenden Form beschlossen werden sollte. Und exakt das ist passiert und ich verstehe jetzt den Change ehrlich gesagt nicht.
Ich bin nicht der Meinung, dass wir hingehen sollten und als GLP einen solchen Grundsatz in die Verfassung für eine bestimmte Berufsgruppe hinschreiben sollten.
Wenn die Initiative angenommen wird, wie lange geht es, bis sie dann wirklich umgesetzt wird? Und wie groß ist die Gefahr, dass sie inhaltlich zerrupft wird?
Trotz dieser aufgeworfenen Fragen folgte die Mehrheit der Parteispitze.
Wir haben 96 Stimmen für die Ja-Parole gegen 34 Stimmen für die Nein-Parole bei 12 Enthaltungen. Damit haben wir die Ja-Parole zur Initiative beschlossen.
Mit dem Ja der GLP zur Pflegeinitiative ist die Unterstützung der Initiative in der politischen Mitte angekommen, nachdem die Mittepartei Stimmfreigabe beschlossen hatte. Bis zur Abstimmung über die Pflegeinitiative bleiben 6 Wochen.
Jetzt hat Rebecca Filiger weitere Meldungen des Nachmittags. In mehreren Schweizer Städten wurde und wird an bewilligten Kundgebungen erneut gegen die Corona-Massnahmen demonstriert.
In Rapperswil-Jona versammelten sich laut einer SRF-Reporterin rund 1000 Personen zu einem friedlichen Marsch. Die Nachrichtenagentur Keystone SDR berichtete zudem, dass im aargauischen Baden einige Teilnehmer und Gegendemonstrantinnen aneinander geraten seien. Der Zusammenstoß sei jedoch rasch beruhigt worden. Insgesamt nehmen in Baden einige 100 Menschen am Protest teil. Und in der Stadt Bern gingen laut Keystone SDR rund 300 Menschen gegen die Corona-Demos auf die Straße, die aus ihrer Sicht rechtsextrem geprägt seien. Nach der Gewalttat im norwegischen Kongsberg mit 5 Toten äußern die Ermittlungsbehörden zunehmend Zweifel daran, dass die Tat einen terroristischen Hintergrund hatte. Es gebe Hinweise, dass der Pfeilbogenattentäter nicht wirklich zum Islam konvertiert sei, sagte der zuständige Polizeiinspektor an einer Medienkonferenz. Stattdessen erhärte sich der Verdacht auf eine psychische Erkrankung. Der Mann hatte schon seit Jahren im Fokus der Behörden gestanden, eine politisch motivierte Gewalttat war ihm aber nicht zugetraut worden. Und vor einem Jahr wurde in Paris ein Geschichtslehrer ermordet, weil er zum Thema Meinungsfreiheit Karikaturen des Propheten Mohammed gezeigt hatte. Islamistische Kreise hatten im Internet gegen ihn gehetzt. Heute gedenkt Frankreich des Terrorakts. Im Bildungsministerium in Paris enthüllte Premierminister Jean Castex eine Gedenkplatte. Er sagte in Anwesenheit der Familie des Ermordeten, man müsse die Erinnerung an den Lehrer Samuel Paty immer wachhalten. Sein Tod sei auch ein Angriff auf die Republik gewesen. Landesweit widmeten Lehrkräfte ihrem ehemaligen Kollegen eine Unterrichtsstunde.
Info 3 Abend.
Die Pandemie ist noch nicht beendet. Das rufen uns Wissenschaftlerinnen und Politiker dieser Tage immer wieder in Erinnerung. Eine gewisse Normalisierung im täglichen Leben dürfe da nicht darüber hinwegtäuschen. Ganz besonders trifft diese Aussage auch auf Russland zu. Dort ist die Corona-Pandemie nicht nur nicht zu Ende, sie spitzt sich sogar noch zu. Zum ersten Mal seit Beginn dieser Gesundheitskrise meldeten die Behörden in Russland über 1000 Tote an einem Tag. Zugleich wurden alleine heute mehr als 33.000 Neuinfektionen gemeldet. Russland-Korrespondent David Nauer, wie sehr sind diese Zahlen in der Öffentlichkeit und bei den Menschen auf der Straße in Russland ein Thema?
Es sind erstaunlich wenig ein Thema. Also natürlich gibt es schon Leute, die sich Sorgen machen, aber mein Eindruck ist, dass insgesamt eher so eine Haltung herrscht, lasst uns endlich in Ruhe mit dieser Pandemie, wir haben schon genug von diesem Corona. Also solche Sätze hört man in Russland. Es ist ein bisschen so, als würde hier kollektiv ein Problem verdrängt, in der Hoffnung, dass es dann verschwindet, aber das tut es natürlich nicht.
Nun wissen wir ja, dass Neuinfektionen alleine noch nicht unbedingt ein Problem sind, wenn die Spitäler Kapazitäten für die schweren Fälle haben. Wie ist denn die Situation in den russischen Spitälern zurzeit?
Sie ist sehr angespannt, die Situation, weil es eben sehr viele schwere Fälle auch gibt. Es gibt aus den Provinzen Meldungen von Spitälern, die keine neuen Patientinnen und Patienten mehr aufnehmen. An manchen Orten fehlt es auch an Sauerstoff und es fehlt vor allem auch an Personal. Die Behörden wollen nun also pensionierte Ärzte wieder in den Einsatz schicken, weil es schlicht zu wenig Ärzte und Ärztinnen hat. Also die Situation ist sehr ernst und man kann sagen, also in einer russischen Provinzstadt, da möchte man lieber nicht an Covid erkranken und einen schweren Verlauf haben, weil wie die Versorgung dann ist, das ist unklar.
Tatsächlich sind ja schon hunderttausende Menschen in Russland im Zusammenhang mit Covid schon gestorben. Es sind so viele, dass sich dies nun auch in der Bevölkerungsstatistik zeigt, oder David Nauer?
Ja, genau. Und zwar wirklich schrecklich zeigt sich das in dieser Statistik. Ein unabhängiger Experte hat ausgerechnet, dass die Bevölkerungszahl von Russland in den vergangenen 12 Monaten um 1 Million abgenommen hat. 1 Million, das muss man sich mal vorstellen, wie viele das sind. Davon sind natürlich nicht alle an Covid gestorben. Es ist auch so, dass es zu wenig Kinder gibt, also zu wenig Geburten. Aber es gibt eben auch Schätzungen, die sagen, dass 600 bis 700.000 Russinnen und Russen dem Virus zum Opfer gefallen sind. Und der Grund ist klar, Russland fährt eine sehr lasche Corona-Politik. Es gibt kaum Maßnahmen und relativ wenig Geimpfte. Und der Preis, den die Menschen dafür bezahlen, ist horrend.
Sie haben es gerade angetönt, es gibt relativ wenig Geimpfte für dieses große Land. Warum entschließt sich die russische Regierung denn nicht einfach, die Bevölkerung quasi zur Impfung zu zwingen? In Russland ginge ja das vielleicht.
Ja, tatsächlich könnte Putin das anordnen, aber Putin fürchtet eben den Volkszorn. Die Russinnen und Russen sind ja eigentlich eher apolitisch, aber bei Beim Thema Impfen sind viele stur und die wollen sich partout nicht impfen lassen. Umfragen sogar sagen, dass mehr als die Hälfte sich auf keinen Fall impfen lassen will. Und der Staat fürchtet eben, dass wenn er die Leute zwingen würde, dass die dann richtig Radau machen. Und deswegen lässt man der Pandemie einfach freien Lauf im Land, wie gesagt, mit schrecklichen Folgen.
David Nauer, herzlichen Dank für diese Einschätzungen live im Info 3.
Info 3 Abend.
Und jetzt geht es bei uns um Myanmar. Die Empörung war groß im Land selbst und auch international, als sich der burmesische Armeechef Anfang Februar dieses Jahres an die Macht geputscht hatte. In Myanmar gingen Hunderttausende auf die Straße und forderten die Demokratie und auch ihre gewählte Regierung zurück. Das Militärregime reagierte mit aller Härte auf diese Proteste. 8 Monate ist das nun her. Auch mit Musik und Kunst drückten die Menschen ihre Wut, aber auch ihre Hoffnung aus. An vorderster Front dabei Kyar Pauk, einer der bekanntesten Musiker in Myanmar. Mit seinen Protestsongs brachte er die Militärjunta zur Weißglut, so sehr, dass er das Land verlassen musste. Karin Wenger hat ihn in seinem Versteck in Thailand getroffen.
Yangon wie zuvor heißt der Song, der nichts mit Rock und viel mit Heimweh zu tun hat. In einem kleinen Gästehaus an der thailändisch-burmesischen Grenze sitzt der bekannte burmesische Sänger Cha Bao, Irokesenschnitt, die Arme voll tätowiert, über seine Gitarre gebeugt, Sehnsucht in der Stimme. Yangon wie zuvor war Cha Baos erster politischer Song. Er schrieb ihn 2003, als Myanmar noch immer eine Militärdiktatur war, von der Welt abgeschottet, die Leute arm. Yangon, die frühere Hauptstadt Myanmars, ist das Handelszentrum des Landes und Cha Baos Heimat. Für den Rocker Cha Bao war klar, dass er mit seiner Musik und seiner Kunst auch politisch Stellung beziehen wollte. Cha Bao tat deshalb nach dem Putsch, was er am besten kann. Er veröffentlichte einen Song. Headshot, Kopfschuss, heißt er und drückt die Wut einer ganzen Generation aus. Gebt uns unsere Demokratie zurück. Wem gehört die Macht? Uns. Auch 8 Monate, nachdem Cha Bao sein Protestlied geschrieben hat, fühlt er die Wut auf die Armee wieder in sich aufsteigen, als er den Song auf dem Handy abspielt. Unser ganzes Leben lang wussten wir nicht, was Freiheit ist. Deshalb waren die 5 Jahre vor dem Putsch unter der zivilen Regierung so wichtig. Nun hat uns die Armee diese Freiheit wieder geraubt. Einen Tag nachdem Cha Bao den Song veröffentlicht hatte, umstellten Polizisten sein Haus, doch er war schon weg. Cha Bao floh mit seiner Familie nach Thailand, wo er jetzt illegal in einem Versteck lebt. Die Botschaft an seine Landsleute ist klar.
I keep saying people like, be patient, you know.
Seid geduldig, das wird kein schneller Kampf werden. Jetzt müssen wir kämpfen und zurückholen, was uns gehört.
Myanmar, 8 Monate nach dem Putsch, das ist das Thema in unserer Wochensendung international, heute Abend auf SRF 2 Kultur und morgen Sonntag auf SRF 1 und SRF 4 News. Und jetzt hat uns Rebecca noch die Wetteraussichten.
Auch morgen gibt es viel Sonnenschein, im Flachland hat es aber zunächst verbreitet Nebel. Die Temperatur morgen im Norden 12 bis 16, im Süden bis 18 Grad.
Soweit Info 3 am Samstagabend, produziert und moderiert von Patrick Seiler. Für die Nachrichtenmeldungen war Rebecca Filiger zuständig. Wir wünschen einen schönen Abend.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.